Wenn du alleine bist und ein wahnsinniger Mörder dich in den Fokus genommen hat, du sein nächstes Opfer werden sollst, ohne dass du dies weißt, dann kannst du ihm nicht entkommen. Donnerstag im Juli 2011. Der Schmerz durchdrang ihn wie ein glühendes Schwert. Wie ein feuriger Kamm glitt er über seine Haut und der Geruch verbrannter Haut streichelte seine ganzen Sinne. Das Glücksgefühl schien ihn plötzlich zu überwältigen und sein aufgestauter Druck löste sich mit einem einzigen Schrei, so gewaltig und entmenschlicht, dass es jeden Zeugen hätte es denn einen gegeben. Bestimmt voller Grauen hätte er starren lassen. Aber seine Stimme verhallte in der Einsamkeit und nicht einmal ein Echo hatte diesen einen Moment festhalten können. Es gab nichts um ihn herum außer dunklen Wäldern und einem See, in dem sich der langsam verblassende Feuerschein spiegelte. Er war allein. Ein entrücktes Lächeln huschte über sein hübsches Gesicht. Noch war er allein. Einen Tag später. Lisa blickte auf den Zettel, den sie in die Hand genommen hatte, auf dem in krakeliger Schrift ein Name und Adresse stand. Ihre Kollegin Anita hatte ihn ihr noch am Donnerstag, kurz vor Feierabend, auf den Schreibtisch gelegt und mit dürren Worten gemeint, sie solle doch mal eben dort nach dem Rechten schauen. Sie hätte gerade einen anonymen Anruf bekommen, dass da etwas nicht in Ordnung sei. Ein Kind scheine dort körperlicher Gewalt ausgesetzt zu sein. Wenn wir uns nicht darum kümmern, dann ist wieder der Teufel los, wie mir dieser Job zum Halse heraushängt. Ich habe jetzt jedenfalls heute früher Feierabend, weil ich beschlossen habe, Überstunden abzubauen. Ich bin also auch morgen nicht da. Sei so nett und kümmere dich drum, okay? Ist ja sowieso wieder nichts dran, aber tja, wenn doch. Sie war verschwunden, ehe Lisa auch nur irgendwie darauf hätte reagieren können. Und so hatte sie den Zettel erst einmal über Nacht auf ihrem Schreibtisch liegen gelassen, um der Sache dann heute Nachmittag noch auf den Grund zu gehen, bevor sie danach ins Wochenende gehen würde. Anita und sie teilten sich gemeinsam ein Büro im städtischen Jugendamt und waren für alle Fälle von gefährdetem Kindes- und Jugendwohl mit den Anfangsbuchstaben A bis M zuständig. N bis Z verteilten sich dann auf zwei weitere Jugendamtmitarbeiter, das heißt eigentlich genau genommen nur noch auf einen, nämlich Fritz Brenner, der seit Monaten darauf wartete, endlich durch einen neuen Kollegen entlastet zu werden, ohne dass allerdings Aussicht auf Erfolg bestanden hätte. Der Behördenhaushalt gäbe es wieder einmal nicht her. Deshalb lief er auch seit Wochen nur noch übel gelaunt herum und sowohl Anita als auch Lisa vermieden es tunlichst, ihm zu begegnen. Selbst seine früheren Flirtversuche gegenüber seinen beiden Kolleginnen waren mittlerweile eingeschlafen. Nicht, dass Lisa das bedauert hätte, war er jedoch damit zunehmend auf die Nerven gegangen. Aber seine derzeitige mürrische Stimmung war fast noch schlimmer. Kein Wunder, dass Anita es vorgezogen hatte, ihr diesen Zettel unterzuschieben, um eine Begegnung mit ihm zu vermeiden. Der Name, der darauf stand, lautete Seidel und fiel also eigentlich in die Zuständigkeit von Fritz. Lisa hatte kurz überlegt, ob sich eine Konfrontation mit Fritz lohnen würde, hatte dann aber beschlossen, es lieber sein zu lassen. Ein kurzer Ausflug nach draußen in einen warmen und blauen Sommertag hatte durchaus etwas Verlockendes. Und ein kleiner Eiskaffee vor dem Nachhausegehen sollte dann eigentlich auch noch drin sein, ging es ihr durch den Kopf. Dem muffigen Büro zu entfliehen, gewann mehr und mehr an Anziehungskraft. Das Fenster durfte nicht geöffnet werden, weil Anita immer Angst hatte, sich durch die Zugluft zu erkälten, und so stand die Hitze des Tages wie eine Wand im Raum. Sehr wahrscheinlich handelte es sich ja doch nur wieder um irgendwelche dummen Streitigkeiten unter Nachbarn und irgendwer wollte irgendwem mal so richtig schön eins auswischen. Und was könnte es da Besseres geben, als diesem jemand das Amt auf den Hals zu hetzen? Solche Geschichten passierten regelmäßig. Lisa konnte es manchmal einfach nicht fassen, zu welch gehässigen Verhalten Menschen in der Lage waren. Aber sei es darum, nachgehen musste man diesen Anzeigen immer, auch wenn es dabei um anonyme Anrufer ging. Die Öffentlichkeit, angestachelt durch vorwurfsvolle Medienberichte, welche schnell und gerne dabei waren, im Jugendamt dann die allein Schuldigen zu finden und sie als nachlässig und desinteressiert zu geißeln, wenn es wieder einmal einen Fall von Kindstötung gegeben hatte, forderte immer gerne Konsequenzen. Es tat so gut, wenn man sich selbst so herrlich schuldlos fühlen durfte und man durch löblichen Einsatz die Verantwortlichen der Gerechtigkeit hatte überantworten können. Ist erst einmal ein Schuldiger gefunden, dann ist alles wieder gut. Dieses Gefühl des eigenen moralischen Freispruchs gibt einem die Überzeugung persönlicher Exklusivität und ganz besonderer eigener moralischer Wertigkeit, war ein beliebter Ausspruch von Fritz. Und so ganz Unrecht hat er damit wohl nicht. Wenn du schuld bist, dann kann ich es ja schließlich nicht sein, schien das Geheimnis dahinter zu lauten. Der moderne Sündenablass, murmelte Lisa ganz in diese Gedanken versunken. Hysterisches Gezeter aus dem Treppenhaus eines Gebäudes in einer ehemaligen Arbeitersiedlung, vor dem sie inzwischen angelangt war, ließ sie aufschrecken. »Dein Tom hat mit seinen schmutzigen Stiefeln die Treppen verschmiert. Das hat er extra gemacht. Der kriegt noch heiße Ohren, das sag ich dir. Mir reicht's.« »Fass ihn ja nicht an. Sonst zeig ich dich an, das schwör ich dir. Wahrscheinlich hast du nur nicht richtig geputzt. Wär ja nicht das erste Mal. Mit dir gibt's doch ständig nur Ärger.« In die schrillen Stimmen der keifenden Weiber mischte sich nun auch noch das nörgelnde Greinen eines Kindes. Noch einmal vergewisserte sich Lisa, dass sie an der genannten Adresse Seidel-Josef-Steinweg 7 angelangt war. Ein kleiner Wohnblock reihte sich hier an den nächsten. Alle sahen sie absolut gleich und schmucklos aus. Lisa blickte auf die Namensschilder, 10 an der Zahl, und suchte mit dem Finger den Namen Seidel. Ah, hier war er ja schon, 3. Stock. Sie betätigte den Klingelknopf und wartete. Schlagartig wurde es drinnen still. Das Geschimpf im Hausflur verstummte jäh. Selbst das innervierende Quengeln, scheinbar handelte es sich dabei um einen kleinen Jungen, hörte augenblicklich auf. 2 Wohnungstüren fielen fast gleichzeitig ins Schloss. Kurz danach vernahm Lisa den leisen Türsummer und drückte sich mit ihrem ganzen Gewicht von gerade einmal 55 Kilo gegen die Haustüre. Diese gab unerwartet leicht nach und sie fiel beinahe ins Treppenhaus. Es umfing sie ein leicht muffiger Geruch, durchzogen mit dem frischen Zitronenduft eines Reinigungsmittels, mit dem ganz offensichtlich eben erst die Stiegen geputzt worden waren. Ihr stach sofort ein großes Anschlagsbrett, welches neben den Briefkästen angebracht war, ins Auge. »Wöchentlicher Putzdienst für das Treppenhaus«, stand darauf zu lesen, neben fein säuberlich aufgelisteten diversen anderen Hausordnungspunkten. Unvermittelt überfiel Lisa ein beklemmendes Gefühl, das sie sich überhaupt nicht erklären konnte. Im Gegensatz zu vielen anderen Hausbesuchen machte dieses Gebäude einen durchaus sauberen und ordentlichen Eindruck. Und auch das Gezänk von eben war etwas sehr Normales, was ihr in ihrem Arbeitsalltag schon kaum mehr auffiel. Sie reckte sich kurz, um dieses seltsam unangenehme Gefühl abzuschütteln und begann die Stufen zum 3. Stock hinaufzusteigen. Oben angekommen, suchte sie das Türschild mit dem Namen Seidel und horchte. Aus der Wohnung drang keinerlei Geräusch, es herrschte Totenstille. »Wahrscheinlich ist sowieso kein Mensch da und ich habe den ganzen Weg gerade umsonst gemacht«, murmelte sie missgelaunt vor sich hin. Sie klingelte noch einmal kurz und hörte, wie sich schwere Schritte näherten. Dann schwang die Tür auf. Lisa erblickte vor sich einen Mann und wieder verspürte sie dieses leicht alarmierende Gefühl von vorhin. Der Mann war von kleiner, untersetzter Gestalt, die Augen schienen durch die feisten Bäckchen noch tiefer zu liegen und sein Gesicht zeigte einen vorsichtigen, misstrauischen Ausdruck. Fragend sah er Lisa an. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?« »Ich heiße Lisa Ricker und bin vom städtischen Jugendamt. Uns wurde gemeldet, dass bei Ihnen ein Kind auffällig viel und laut weint. Wir müssen solch einer Meldung immer nachgehen, wissen Sie? Es tut mir leid. Haben Sie denn überhaupt Kinder?« Lisa kramte nach ihrem Dienstausweis und hielt den Herrn Seidel, während sie sprach, unter die Nase. Dieser warf einen langen Blick darauf. Sein Gesicht hatte sich bei Lisas Worten zunehmend gerötet. Offensichtlich litt er unter Bluthochdruck und bereits geringster Zorn schien diesen bedenklich in die Höhe schießen zu lassen. »Ja, ich und meine Frau haben Kinder. 4 an der Zahl, um genau zu sein.« »Und wer hat Ihnen diese unverschämte Meldung gemacht?« »Ich möchte den Namen Ihres Vorgesetzten. Ich werde mich umgehend beschweren.« »Aber bitte, kommen Sie herein und überzeugen Sie sich selbst, dass es meinen Kindern gut geht. Allerdings ist nur mein Jüngstes zu Hause.« Er trat zurück, um Lisa Platz zu machen, die ihn größenmäßig um mehr als einen Kopf überragte, was ihm extrem unangenehm zu sein schien. Sie schob sich an ihm vorbei und wieder überfiel sie ein eigenartiges Gefühl. Beinahe schien es schon so etwas wie Angst zu sein, ohne dass sie sich dies auch nur im Entferntesten erklären konnte. Wie alt sind denn Ihre Kinder? Sie versuchte ihr Gegenüber bei dieser Frage anzulächeln, um ihr einen unverbindlichen, plaudernden Anstrich zu geben. Der Ausdruck seiner Augen jedoch blieb eisig und Lisa konnte spüren, wie angestrengt er versuchte, seine Wut ihr gegenüber zu beherrschen. 3, 8, 9 und 10. 2 Mädchen und 2 Jungs, antwortete er knapp und unfreundlich. Katharina, komm her! Lisa drehte sich um, als sie hörte, wie sich hinter ihr leise eine Türe öffnete. Im Türrahmen stand mit gesenktem Kopf ein blondes, zartes Mädchen. »Hallo, Katharina!« Lisa ging vor dem Mädchen in die Knie, um ihr in die Augen sehen zu können. Aber das Kind blickte sie nicht an und blieb stumm. Der Vater schien sich in Erklärungsnot zu wähnen. »Sie spricht immer noch nicht. Scheint ein bisschen bequem und verzogen zu sein. Kein Wunder, rennt ja jeder sofort, wenn sie nur auf etwas zeigt. Los, schau mich an und sag der Dame, ob dir etwas fehlt oder dir irgendjemand etwas tut.« Das Kind blickte seinen Vater unverwandt an und schüttelte den Kopf. Lisa versuchte, dem Mädchen in die Augen zu schauen, aber es wich ihrem Blick konsequent aus und ignorierte weiterhin ihre Anwesenheit. Offensichtliche Anzeichen von Gewalt konnte Lisa weder im Gesicht noch an den nackten Oberarmen oder Beinchen, die in bunten Shorts steckten, erkennen. Aber unausgesprochene, nicht greifbare Furcht füllte den Raum, seit das Kind eingetreten war. Oder war es ihre eigene? Irgendwie hatte Lisa das unbezwingbare Gefühl, sofort wieder gehen zu müssen, um endlich frei durchatmen zu können. Was war das nur, verdammt nochmal? Nun, ich würde trotzdem gern einmal Ihre ganze Familie kennenlernen. Wo ist eigentlich Ihre Frau? Nicht zu Hause, brummte er. Ist das eigentlich üblich bei euch, dass ihr unbescholtene Leute belästigt? Wer hat denn nun eigentlich diese infame Anschuldigung in die Welt gesetzt? Ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren. Ich kann es Ihnen nicht sagen, selbst wenn ich es wüsste. Und selbstverständlich beschuldige ich Sie keineswegs. Es ist nur meine Pflicht, jeder Meldung sorgfältig nachzugehen. Morgen ist Samstag. Wann kann ich denn da Ihre gesamte Familie antreffen, um mir ein abschließendes Bild zu machen? Wissen Sie, dann könnte ich die ganze Angelegenheit ruhigen Gewissens einfach ad acta legen, versuchte Lisa, die kleine gedrungene Erscheinung, die ihr mit fest zusammengepressten Lippen gegenüberstand, zu beschwichtigen. Meinetwegen. Dann kommen Sie halt in Gottes Namen morgen Vormittag, so gegen 10 Uhr. Da sind dann alle da. Ich habe nichts zu verheimlichen. Dürfte ich Sie dann jetzt bitten zu gehen? Auffordernd starrte er in Lisas Gesicht. Selbstverständlich, dann bis morgen um 10, beeilte sie sich zu antworten und wandte sich in Richtung Haustür. Noch bevor sie jedoch die Hand auf die Türklinke legen konnte, wurde sie von Herrn Seidel bereits geöffnet. Ein leicht säuerlicher Geruch von Schweiß, durchmischt mit dem Duft eines herben Rasierwassers, stieg Lisa in die Nase und sie beeilte sich, die Wohnung zu verlassen. Das Treppenhaus lag genauso leer vor ihr, wie sie es vorhin angetroffen hatte. Schnell stieg sie die Treppen hinab und atmete tief durch, als sie hinaus ins Sonnenlicht trat. Ihr war zumute, als hätte ihr ein Schraubstock den Brustkorb zusammengepresst, der nun endlich von ihr abgefallen war. Seltsam, murmelte sie vor sich hin. Dann wurden ihre Schritte energischer und sie schlug den Weg Richtung Park ein, ohne zu bemerken, dass sie verfolgt wurde.